Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Nahen Osten hat sich der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern wieder verschärft. Die israelische Luftwaffe fliegt Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Sie gelten der extremistischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad, die Israel als terroristisch einstuft. Bei einer gezielten Attacke wurde gestern der Militärchef der Organisation getötet. Seitdem werden vom Gazastreifen aus massiv Raketen auf Israel abgefeuert.
Seit heute Morgen setzt Israel seine Militäroperation im Gazastreifen fort. Man greife ausschließlich Ziele der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad an, heißt es. Palästinensische Medien berichten von weiteren Toten und mehreren Verletzten, unter ihnen auch Zivilisten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir sind anständige Leute, stehen nicht in Verbindung mit irgendjemandem. Plötzlich haben sie gerufen, raus aus dem Haus, sofort. Ich habe keine Worte für das. Bereits gestern hatte Israel einen Anführer des Islamischen Dschihad gezielt getötet. Dabei kamen nach palästinensischen Angaben mindestens 12 Menschen ums Leben, unter ihnen ein 5 Jahre altes Mädchen. Seitdem reagiert die Terrororganisation mit Raketen in Richtung Israel. Auch im Großraum Tel Aviv fängt das Abwehrsystem Iron Dome heute Raketen ab. Israels Premierminister Lapid verteidigt die Militäraktionen gegen den Islamischen Dschihad. Man habe eine unmittelbare Bedrohung abgewendet. Aus Sicht israelischer Sicherheitsexperten sei die militante Terrorvereinigung, die vor allem vom Erzfeind Iran unterstützt werde, zunehmend gefährlich geworden. Der Islamische Dschihad ist ein Stellvertreter des Iran, der unseren Staat zerstören und unschuldige Israelis töten will. Der Kopf der Organisation sitzt in Teheran. Wir werden tun, was notwendig ist, um unser Volk zu schützen. Eine große Offensive sei nicht geplant, doch die Militäroperation solle vorerst weitergehen. Inzwischen versucht Ägypten zu vermitteln. Doch Kairos Forderung nach einer Feuerpause hat der Islamische Dschihad heute nach eigenen Angaben abgelehnt. Die Vergeltung sei noch nicht abgeschlossen. Hoffnung auf ein schnelles Ende der Gewalt gibt es derzeit nicht.
Die Internationale Atomenergiebehörde warnt nach jüngsten Angriffen auf das Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja erneut vor der Gefahr einer möglichen Nuklearkatastrophe. Es habe weitere Schäden an Einrichtungen gegeben, so die IAEA. Es sei aber bislang keine Radioaktivität ausgetreten. Laut Betreiber wurde ein Reaktor abgeschaltet, nachdem ein Notfallschutzsystem ausgelöst worden war. Russland und die Ukraine beschuldigten sich gegenseitig, den Angriff ausgeführt zu haben. Das Atomkraftwerk liegt im russisch besetzten Teil der Ukraine. Mit dem dringenden Appell, noch mehr Energie zu sparen, hat sich die Bundesnetzagentur an die Menschen in Deutschland gewandt. Um eine Gasmangellage im Dezember noch abzuwenden, müsse der Verbrauch um mindestens 20% reduziert werden, also deutlich stärker als bisher, sagte Behördenchef Müller der Welt am Sonntag. Denn, so Müller, sollte Gas noch knapper werden, seien Einschränkungen auch für private Haushalte denkbar. Weiter kontrovers diskutiert wird über Wege, die Menschen in der Krise zusätzlich zu entlasten.
Volle Züge in den Sommermonaten, auch wegen des 9-Euro-Tickets. 21 Millionen Stück wurden allein im ersten Monat verkauft. Ein Erfolg finden viele Verkehrspolitiker und fordern ein Nachfolgemodell. Bundesverkehrsminister Wissing will, dass sich an den Kosten dafür auch die Länder beteiligen. Die sagen, vielleicht.
Die Länder haben ja während des Corona-Rettungsschirms schon gezeigt, dass wir konstruktiv sind und uns finanziell auch an solchen Aktionen beteiligen. Deswegen lehnen wir das prinzipiell nicht ab. Aber es hängt natürlich auch immer von der Höhe ab. Und deswegen warten wir jetzt auf Vorschläge vom Bundesverkehrsministerium.
Länder wie Bayern und Brandenburg sagen schon jetzt, der Bund soll ein Nachfolgemodell komplett zahlen. Von den Grünen kommt eine Idee für ein solches Ticket. 29 Euro pro Monat für ein regionales ÖPNV-Ticket, 49 Euro für ein bundesweites. Finanzieren wollen sie das unter anderem durch einen Abbau des sogenannten Dienstwagenprivilegs. Das sind Steuervorteile durch die private Nutzung eines Dienstwagens. Das FDP-geführte Finanzministerium will das Privileg beibehalten.
Das ist erstmal eine Steuervereinfachung. Und ob die Abschaffung des Privilegs mit Mehreinnahmen einhergehen würde, ist überhaupt nicht erwiesen. Mit was es aber auf jeden Fall einhergehen würde, mit viel mehr Aufwand für alle Steuerpflichtigen, für die Verwaltung. Und deswegen halten wir das für keine gute Idee und lehnen diese ab.
Die FDP will Steuerzahler entlasten mit einer Abschaffung der sogenannten kalten Progression im Steuersystem. Die führt zu Kaufkraftverlusten trotz Lohnsteigerung, weil die Steuersätze nicht an die Inflation angepasst werden. Hier allerdings geht die Bundesfamilienministerin von den Grünen nicht mit. Die Abschaffung der kalten Progression nützt vor allem den Topverdienern und ist eben kein geeignetes Instrument, um Familien in unteren und mittleren Einkommen zielgenau zu unterstützen, sagt Ministerin Paus. Wer soll wie stark entlastet werden? Wie bei vielen anderen Themen muss die Regierung auch hier eine gemeinsame Linie noch finden.
Landwirtschaftsminister Özdemir will Regeln für den Artenschutz aussetzen, um mehr Getreideanbau zu ermöglichen. Damit reagiert der Grünen-Politiker auf die angespannte Nahrungsmittellage weltweit infolge des Ukraine-Krieges. So sollen vorerst weniger Flächen stillgelegt werden als nach einer neuen EU-Regel vorgesehen. Außerdem sind Ausnahmen beim Fruchtwechsel geplant, also der Vorgabe, dass Ackerpflanzen nicht 2 Jahre in Folge angebaut werden dürfen. Die Länder müssen den Plänen noch zustimmen.
Mehr Weizen kann demnächst auf deutschen Äckern angebaut werden. Denn ein Vorschlag des Bundeslandwirtschaftsministers sieht vor, dass die geplante Flächenstilllegung, die für mehr Artenschutz sorgen soll, im kommenden Jahr ausgesetzt wird. Angebaut werden darf auf diesen zusätzlichen Flächen Getreide ohne Mais, Sonnenblumen und Hülsenfrüchte ohne Soja. Auch die Regelung zum Fruchtwechsel soll einmalig im Jahr 2023 ausgesetzt werden. Für die Landwirtinnen und Landwirte bedeutet das,
sie dürfen Weizen auf Weizen anbauen. In der Fruchtfolge wird es einmalig ein Aussetzen geben. Und sie dürfen zweitens auf den 4%, die stillgelegt werden sollten, mit der neuen gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023, dürfen sie die Flächen benutzen, außer die Flächen, die jetzt bereits geschützt sind.
Für den baden-württembergischen Landwirtschaftsminister ist das jetzt ein klares Zeichen an die Landwirtschaft.
Die Landwirte können sich darauf einstellen, dass die Verordnung so kommt, wie sie der Bundesminister jetzt vorgeschlagen hat. Ich bin froh darüber, weil alles andere wäre nicht verständlich gewesen.
Erleichterung beim Bauernverband. Diese Entscheidung war überfällig und kommt in letzter Minute. Wir Bauern haben bereits mit der Anbauplanung für das kommende Jahr begonnen und brauchen Planungssicherheit. Umweltverbände sehen den Artenschutz in Gefahr, weil der Verzicht auf Flächenstilllegung zu weniger naturbelassenen Lebensräumen führen würde.
Statt dem Druck der Agrarlobby so nachzugeben, hätte es eine wesentlich nachhaltigere Lösung gegeben. Denn da, wo im Moment Futtermittel angebaut werden, könnte ja ebenso gut Weizen angebaut werden.
Jeder Landwirt hat es nun selbst in der Hand, denn eine Verpflichtung, zusätzliche Flächen zu nutzen, besteht nicht.
An Deutschlands Küsten wird in diesem Sommer eine ungewöhnlich hohe Zahl von Vogelgrippefällen registriert. Auch Großbritannien und die Niederlande melden größere Ausbrüche. Experten befürchten nun eine Bedrohung für ganze Populationen von Seevögeln, beispielsweise auf der Nordseeinsel Minsener Oog. Für Menschen ist die Ansteckungsgefahr gering, sie können aber zu Überträgern werden.
Inzwischen sind es rund 6000 tote Brandseeschwalben, die zwischen Strand und Dünen der Vogelschutzinsel Minsener Oog liegen. Praktisch alle von ihnen sind entweder an der Vogelgrippe verendet oder es handelt sich um verhungerte Jungtiere. Die Vogelwarte auf der Insel können dem Sterben seit Wochen nur hilflos zusehen.
Es ist einfach sehr erschreckend gewesen. Wir haben jeden Tag Vögel sterben sehen. Wir wussten, wir können nichts machen, wir können denen nicht helfen. Und wir haben natürlich auch darüber nachgedacht, was es für diese Art langfristig bedeutet.
Das Vogelgrippevirus grassiert bereits seit 15 Jahren in Europa, auch unter Seevögeln. Doch dass so viele sterben wie in diesem Sommer ist neu. Besonders bei den in Deutschland vom Aussterben bedrohten Brandseeschwalben.
Der Verlust an Altvögeln, wie wir es hier in einem Umfang von 50-60% erlebt haben, ist eine vollständige Katastrophe. Und wirklich ein Desaster für die Population der südlichen Nordsee.
Die Situation in anderen europäischen Ländern ist ähnlich. Deshalb wollen sich die Naturschützer jetzt international austauschen.
Wir haben Mittel beantragt beim Bund, um ein sogenanntes Notfallprogramm Brandseeschwalbe auf den Weg zu bringen. Das fängt damit an, dass wir das Wissen der Koloniebetreuerinnen und Betreuer zusammenführen, dass wir dann Maßnahmen evaluieren. Was wurde gemacht? Was wurde mit welchen Erfolgen gemacht?
Die Hoffnung, dadurch Methoden entwickeln, um die überlebenden Tiere besser vor dem Virus zu schützen. Denn noch eine Brutsaison mit so hohen Verlusten würde die Brandseeschwalbe wohl kaum überstehen.
Nach dem Brand im Berliner Grunewald sind Regional- und Fernverkehr auf der nahegelegenen Bahnstrecke wieder angelaufen. Die Sicherheitszone von 1000 Metern um den Sprengplatz der Polizei im Wald bleibt aber bestehen. Von dem Gelände, wo tonnenweise Weltkriegsbomben und beschlagnahmte Feuerwerkskörper lagern, gehe weiterhin eine enorme Gefahr aus, so die Behörden. Gestern waren dort noch Temperaturen von 700 Grad gemessen worden. Die Autobahn Abus bleibt mindestens noch bis morgen gesperrt. Zum Sport. Union Berlin bleibt die Nummer 1 im Hauptstadtfußball. Die Mannschaft von Trainer Fischer gewann ihr Bundesliga-Auftaktmatch gegen den Lokalrivalen Hertha BSC klar mit 3:1.
Der erste FC Union bleibt Stadtmeister in Berlin. Eine Demütigung für Hertha BSC. In der 32. Minute verwertet Sibatschö die Flanke von Becker zum 1:0. Die Neuverpflichtung aus Bern hatte schon im Pokal getroffen, nun sein erstes Bundesliga-Tor. Die Unioner geistig frischer. Hertha nach dem Pokal aus mit nur einem Torschuss in der ersten Hälfte. Alle Energie verpuffte bei den Gästen, als Becker in der 50. Minute zum 2:0 trifft. Nur 4 Minuten später. Ecke Trimmel, der Unioner Kapitän, Kopfknoche, das 3:0. Der Treffer erst zurückgepfiffen. Doch der Videoassistent korrigiert, denn es ist kein Abseits. Union bejubelt den Torschützen, Innenverteidiger Robin Knoche. Das 3:1 durch Luke Bacchio in der 85. Minute kann Herthas blutleeren Auftritt nicht ins Positive drehen. Die Blicke leer. Union feiert den 4. Derby-Sieg in Folge.
Gelungener Auftakt für Daniel Farke bei seinem Trainerdebüt in der Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach. Beim 3:1 gegen Hoffenheim schwächten sich die Gäste früh selbst, als Stefan Posch nach 2 Fouls innerhalb von knapp 4 Minuten gelb-rot sah. Der neue Hoffenheimer Trainer André Breitenreiter stellte sofort um und durfte sich wenig später plötzlich über die 1:0-Führung in Unterzahl freuen, als Robert Sko Hoffenheims ersten gelungenen Angriff in der 25. Minute erfolgreich abschloss. Der Ausgleich der Gastgeber fiel noch vor der Pause. Benze Baini mit diesem herrlichen Treffer per Fallrückzieher zum 1:1 ging es in die Halbzeit. Der Unterhaltungswert des Spiels nahm vor den Augen von Hansi Flick, dem Bundestrainer, in der zweiten Hälfte deutlich zu, weil Gladbach klar dominierte und folgerichtig durch Markus Thuram, an dessen 25. Geburtstag, in der 71. Minute in Führung ging. Die Entscheidung folgte 7 Minuten später. Diesmal vollendete Nico Elvedi Players Vorlage zum verdienten 3:1 Auftaktsieg für Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim.
Und hier die weiteren Ergebnisse: Wolfsburg-Bremen 2:2, Bochum-Mainz 1:2, Augsburg-Freiburg 0:4. In der Partie Dortmund-Leverkusen steht es kurz vor Schluss 1:0. Gestern unterlag Frankfurt-München 1:6. Morgen spielt Stuttgart gegen Leipzig und Köln empfängt Schalke.
Platz 2 für den deutschen Kajak-Vierer bei der Kanu-Weltmeisterschaft im kanadischen Halifax. Dem Goldboot von Tokio mit Rennschmidt, Liebscher, Schopf und Lemke fehlten 43 Hundertstelsekunden zum WM-Titel. Den holte Spanien, der Olympia-Zweite. Jeweils Bronze an einem durchwachsenen Finaltag für den deutschen Kanuverband gewannen Jakob Schopf und Jule Hake im Kajak Einer.
Und jetzt die Lottozahlen. 1, 8, 16, 27, 30, 46, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 7. August.
Das Hoch über dem Atlantik bestimmt morgen mit trockener Luft unser Wetter. Feuchtere Luft hält sich dagegen an den Alpen. Daher dichte Wolken mit ein paar Schauern südlich der Donau. Am Tag ist es verbreitet sonnig mit lockeren Wolken, die vor allem nördlich der Mittelgebirge und südlich der Donau auftauchen. Kompaktere Wolken mit wenigen Schauern Richtung Küsten sowie an den Alpen. In der Nacht 16 bis 5 Grad, am Tag 19 Grad an der Nordsee und 30 Grad am Oberrhein. Am Montag viel Sonne. Im Norden und Nordosten sowie an den Alpen ist es zum Teil wolkig, an den Küsten einzelne Schauer. Auch am Dienstag viel Sonnenschein, vor allem im Osten lockere Wolken. Am Mittwoch sonnig, nur hier und da Wolken, bis 32 Grad.